Wie viele Inseln denkst du denn gehören zu den Philippinen? Hast du ungefähr eine Zahl im Kopf?
7641.
Da hast du dich aber gut vorbereitet. Ja.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Vogelbegeisterte, bei einer neuen Folge von Reingezwitschert mit eurem Lieblingshost Martin Rümmler
und Fabian Karwinkel.
So sieht's aus.
Ja, es ist Frühling, die Vögel zwitschern draußen und es wird langsam wärmer und heller und schöner und was nicht alles. Wir haben die Folge 74 und sicherlich hast du uns einen Vogelfakt mitgebracht. Ich habe ausnahmsweise auch mal einen dabei. Mal sehen, ob wir vielleicht sogar denselben haben.
Ich glaube nicht.
Nee?
Also ich habe eine Körpergröße.
Okay, ich habe eine Jahreszahl.
Okay. Soll ich anfangen?
Mhm.
Es ist die Körpergröße dieses Vogels.
Aha.
Zwischendurch war jetzt eine Imitation von mir dabei. Ich glaube, das hört man gar nicht wahr. Exakt.
Der Moorochse.
Ein verrückter Reiher, der, wenn man den lateinischen Namen übersetzt, das Nebelhorn oder der Brüllochse, die Rohrdommel. Also ein wirklich verrückter Reiher, der bei uns selten zu beobachten ist. Aber jetzt im April hört man diesen Gesang, den wir schon mal in der Imitationsfolge versucht haben, mit so einer leeren Flasche nachzumachen. Den kann man jetzt gut hören. Sonst ist die sehr schwer zu entdecken. Die sieht halt aus wie Schilf und dann macht sie auch noch den Kopf nach oben, so wie so ein Schilfhalm. Also cooles
Tier.
Tierchen, wirklich.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Jahreszahl, nämlich 1974, denn am 10. Oktober 1974, weißt du, was da passiert ist?
Der Vogelschutz war 79, Vogelschutzrichtlinie.
Nee.
74, nee.
Da gab es die Schwalbenluftbrücke.
Okay, das wusste ich nicht.
Ne, das kann man auch bei nabu.de nachlesen. Da ist nämlich Folgendes passiert. Es gab einen Wintereinbruch, einen plötzlichen. Und der NABU zusammen mit vielen, vielen Freiwilligen haben die ganzen gestrandeten Schwalben, das waren also Rauch- und Mehlschwalben, über 1 Million waren das eingesammelt. Und teilweise per Auto, per Bahn, aber eben auch mit dem Flugzeug nach Norditalien und nach Südfrankreich gemacht.
Hast du gesagt, über 1 Million?
Über 1 Million Schwalben waren das. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube, das war im letzten Herbst.
Mit dem Starkregen.
Genau, vorletzten Herbst. Beim Herbstzug sind auch viele Schwalben in der Alpenregion gestrandet, weil die Wetterlage so schlecht war. Und ja, das hat man damals gemacht. Ja, ob das jetzt effektiv ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ein historischer Moment.
Cool, Martin, du solltest öfter eine Zahl raussuchen.
Ja, ich versuche es.
Und damit wollen wir kurz schon mal das Thema für heute einleiten. Wir haben nämlich schon mal 2 Folgen dieser Art gemacht. Und zwar haben wir Deutschland verlassen, denn der NABU ist ja auch in anderen Ländern tätig, zum Beispiel in Äthiopien. Das war die Folge 64. Wir haben euch auch schon mal mitgenommen nach Indonesien. Und heute möchten wir euch auch gerne wieder in ein anderes Land mitnehmen. Soll ich schon verraten, Martin?
Ja, verrat's ruhig.
Und zwar, wahrscheinlich heißt der Folgentitel auch irgendwas damit.
Genau.
Geht's auf die große Inselgruppe der Philippinen.
Denn dort hat der NABU ein neues Projekt mit lokalen Akteuren und Akteurinnen. Und als kleinen Einstieg habe ich mal zu Beginn gleich ein Speedquiz mitgebracht mit 2 Fragen für dich, Fabian. Und das Ganze wollen wir ein bisschen mit natürlichen Sounds vor Ort hinterlegen.
Okay, jetzt schon ein Quiz?
Ja, jetzt schon ein Quiz, nur zum Einstieg. Fallen dir 3 Inselnamen der Philippinen ein? Nenn mir doch mal mindestens 3.
Oh Gott. Panau, sag mir was.
Du meinst Panay?
Panay? Gut, da werden wir heute auch noch drüber reden. Oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass es extrem viele Inseln sind.
Ja. Ja, wir werden heute noch ein paar kennenlernen. Das ist gar nicht schlimm. Das war jetzt auch kein Test oder so.
Ja,
ne?
da bin ich auf jeden Fall durchgefallen. Ne?
Vielleicht kannst du ja ein bisschen beim geografischen punkten. Was denkst du denn, wo der Altersmedian der Philippinen liegt? Wir erklären gleich nochmal, was der Median ist im Vergleich zum Durchschnitt, also bei den Menschen.
Vielleicht relativ, also deutlich jünger als Deutschland, würde ich sagen.
Weißt du den deutschen Altersmedian? Oder kannst du
dir ziemlich hoch. Also ich glaube, Deutschland und Japan, die haben, und auch meine ich Italien, haben ziemlich hohen von irgendwas um die 50, würde ich schätzen.
Knapp, genau. Für Deutschland ist der Median liegt bei 47,8 Jahren.
47,8.
Also kurz zur Erklärung, der Median bedeutet, die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 47,8 Jahre in Deutschland und die andere Hälfte ist älter als 47,8 Jahre. Ist nicht ganz der Durchschnitt, also liegt manchmal auf gleicher Höhe, aber das ist der Median. Ja, und wie ist er für die Philippinen? Du hast schon gesagt, eher jünger.
Ja, da würde ich...
Das ist richtig.
Vielleicht Anfang 40 oder Ende 30.
Sehr viel weniger, nämlich bei 24,5 Jahren.
Was?
Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung der Philippinen ist unter 15 Jahre.
Was einmal heißen würde... Es gibt viel Nachwuchs,
aber auch genau.
Die Leute werden nicht so alt oder
genau.
Beides.
Also das kann mehreres bedeuten. Das heißt natürlich aber auch, wir haben ein großes Potenzial junger Leute, die vielleicht auch Dinge verändern können. Das muss man ja auch immer im positiven Kontext sehen. Ja, so viel erstmal als Einstieg zur Philippinen-Folge. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal konventionell weiter mit einer Einsendung von euch.
Und die kam diesmal per Mail wieder von Andrea bezüglich der Äthiopien-Folge. Martin, liest du einmal vor.
Andrea schreibt, hallo Martin, hallo Fabian. Es war wieder ein sehr interessanter Podcast, besonders die leider bedrückenden Infos über den Wespenbussard. Meine Frage, gibt es schon Beobachtungen, ob er sich über die asiatische Hornisse hermacht? Frisst er überhaupt Hornissen oder nur Wespen? Liebe Grüße, Andrea. Danke dir für die Einsendung und für die Frage.
Bei dem Wespenbussard haben wir ja schon mal erklärt, der verfolgt tatsächlich so staatenbildende Insekten und hebt dann auch die Nester aus, frisst die Larven, verfüttert auch ganze Waben an seine Jungvögel. Und das ist eine gute Frage, weil diese asiatische Hornisse ja auch Schlagzeilen macht. Die ist etwas dunkler als unsere Hornissenart und wird als vielleicht oder wahrscheinlich invasiv gehandelt. Ich glaube, mittlerweile ist sie als invasiv eingestuft. Das wäre natürlich jetzt ein interessanter Fakt, frisst er die? Und ich habe mal nachgeguckt, was es da so gibt. Und tatsächlich fressen sie Hornissen und auch die asiatische Hornissen. Also eigentlich kommt die aus Südostasien und auch der Wespenbussard ist auch noch Richtung Asien verbreitet. Es gibt auch noch da eine andere Wespenbussardart, zum Beispiel den Schopfwespenbussard. Und beide fressen auch Hornissen und es gibt Berichte, wie sie auch die Nester ausnehmen. Es gibt eine Studie dazu und zwar aus Spanien. Da haben sie 2019 erstmal bereits nachgewiesen, dass es Waben von dieser asiatischen Hornissenart im Nest der Wespenbussarde gibt, also die werden verfüttert, man erkennt, die sind irgendwie sehr, sehr große Waben. Und auch eine Studie von 2025, wo man untersucht hat, in einem Umkreis von 1 Kilometer von dem Wespenbussardnest werden die Dichte an Arbeiterinnen von den, muss man jetzt auch nicht, ist bewusst nur die Frauen, die Männer haben da nicht viel zu sagen bei den sozial lebenden Insekten, die sind signifikant weniger. Also es gibt signifikant weniger asiatische Hornissenarbeiterinnen, wenn Wespenbussarde da sind. Circa 90% der Nester, die von den Vögeln einmal attackiert worden sind, werden auch komplett zerstört. Das heißt natürlich nicht, dass der Wespenbussard flächendeckend alle asiatischen Hornissen irgendwie, dass er wirklich einen großen Einfluss hat auch auf die gesamte Ausbreitung, aber zumindest lokal frisst er diese Hornissenart. Machen übrigens auch Bienenfresser, die fressen auch die Imagos von Hornissen. Und es gibt in der Studie, wurde noch erwähnt, wie so zumindest an den verlassenen Nestern auch Kleiber und Elster sich über die Reste der Hornissen hermachen.
Also eventuell ein Verbündeter, wenn es um den Kampf in Anführungsstrichen gegen die asiatische Hornisse geht. Und natürlich, wenn ihr mehr über den Wespenbussard und die asiatische Hornisse erfahren wollt, verlinken wir euch entsprechende Seiten in den Shownotes.
Und es gibt tatsächlich, Martin, einen endemischen Philippinen-Wespenbussard.
Guck.
Und damit geht's weiter in dieser Episode.
Die Vogelnews.
Die hat heute wieder der liebe Martin mitgebracht und ich lese die Schlagzeile: KBV lässt grüßen, Seltenheit in Deutschland. Und vielleicht da direkt die kurze Übersetzung: KBV, wer die Birding-Slang-Folge nicht mehr im Kopf hat, sind kleine braune Vögel, das Pendant in Deutsch zu Little Brown Jobs.
Genau, und zwar geht es, ich hole mal ein bisschen aus, um eine liebe Kollegin aus dem NABU, nämlich die Janice Pahl. Die war nämlich zu Gast in der 4. Folge, als es um Gartenvögel ging. Da ist was im Busch, so lautete der Titel. Und Janice ist selber auch Birderin und fotografiert gerne, war 2023 im Sommer unterwegs auf Spiekeroog, also eine der ostfriesischen Inseln in Niedersachsen. Und dort landete vor ihr auf einem Sandweg ein KBV, also ein kleiner brauner Vogel. Und wie das so für Fotografinnen und Fotografen üblich ist, man macht halt von allem ein Foto. So, das hat sie dann gemacht. Ganz schnell, fix, fix. Der war dann auch sehr schnell wieder weg, der Vogel. Und jetzt machen wir einen kleinen chronologischen Cut. Sie hat jetzt also dieses Foto. Und im November 2025, also vor gar nicht allzu langer Zeit, gab es einen Artikel in der Falke, also in der Zeitschrift. Und da ging es unter anderem um den Seidensänger in Deutschland und um Seltenheiten im Sommer 2025. Und da stand dann plötzlich drin, da ging es unter anderem auch um die Braunkopfammer. 2025 wurde nämlich in Mülheim an der Ruhr eine Braunkopfammer, ein Männchen, ein prächtiges Männchen, gesehen und auch fotografiert. Und ich zitiere mal den Falken, den Artikel. Auf mehrere Beobachtungen um 1990 folgte eine lange Lücke, bis 2023 ein neuer Nachweis gelang. Erst nachträglich und unter Einbeziehung internationaler Experten konnte ein am 31. August 2023 auf Spiekeroog fotografierter Jungvogel dieser Art zugeordnet werden. Und da schließt sich der Kreis wieder zu Janice Foto, denn das bezog sich auf ihr Foto. Das hatte sie nämlich dann 2024, ein halbes Jahr später, mal gesichtet zu Hause und dachte so, was ist das hier denn für ein Vogel? Ist das ein Fink? Nee, der Schnabel passt nicht so. Ist irgendwie eine Ammer, erkennt man am Schnabel ganz gut, aber passt nicht so zu den heimischen Arten. Dann hat sie das hochgeladen bei iNaturalist, also der großen Community-basierten Plattform für Naturbeobachtung. Und am selben Tag kam dann natürlich gleich ein Kommentar, das ist eine Ammer, und zwar entweder die Braunkopf- oder die Kappenammer im Jugendkleid. Ja, und dann war klar, das ist was Seltenes.
Das ist eine richtige Rarität, ja.
Sie hat das als Seltenheit gemeldet und dann wurde das in die Liste der Seltenheiten aufgenommen. Ich habe dir hier, Fabian, auch nochmal das Foto beigefügt von diesem Jungvogel, damit du dir wenigstens ein Bild davon machen kannst.
Gar nicht so einfach. Also ich hätte auch gestutzt auf jeden Fall. Also Kappenammer, das ist sowas Richtung Griechenland. In der Türkei kann man die schon Richtung Südosten. Und Braunkopfammer, das ist wirklich weit Richtung Osten. Ein bisschen Südosten, vor allem aber Richtung Osten. Also da muss man schon fast Europa verlassen.
Genau, und ich glaube, die Kappenammer gibt es auch schon inzwischen als wenige Brutpaarvögel in Deutschland. Also vielleicht auch eine Art, die in Zukunft öfter zu sehen sein wird. Aber ja, das wollte ich kurz vorstellen. Ihr könnt natürlich gerne einmal nachschauen auf der Seite vom DDA, dda-web.de/DAK. Dort könnt ihr zum Beispiel die Liste seltener Vogelbeobachtungen einsehen.
Schön, coole News auf jeden Fall.
Thema der Woche.
Beginnen wir
in der Soundkulisse,
die abbildet, wie es vor Ort auf den Philippinen klingen kann. Wir bringen euch heute eine Reihe von O-Tönen mit, also von Leuten, die wir gewissermaßen interviewt haben. Und wir haben heute eine kleine Premiere. Normalerweise bringen wir immer deutsche O-Töne, da wir ja aber auch vor allem lokale Akteurinnen vors Mikrofon geholt haben, haben wir heute ein paar englische O-Töne, die wir euch dann natürlich zusammenfassen werden.
Und ich denke, wir fangen an mit dem O-Ton von Katharina, die nämlich Projektleiterin ist beim NABU Internationales und vor Ort auf den Philippinen war.
Ich bin Katharina, bin Projektmanagerin beim NABU und arbeite im internationalen Fachbereich. Aktuell befinde ich mich auf Panay, einer Insel der Philippinen, und bereite zusammen mit unseren lokalen Partnern Haribon Foundation den Start unseres neuen Projektes vor. Wir sind ja in den letzten Tagen in den verschiedenen Gemeinden gewesen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, was mich besonders gefreut hat, ist das Engagement und die Begeisterung der Menschen hier zu sehen und die Vorfreude auf das neue Projekt.
Ja, das war Katharina Kerlfeld, Projektleiterin beim NABU Internationales. Vielleicht kurz was zum Projekt selbst. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre. Das ist, glaube ich, die klassische Laufzeit für solche Projekte. Und hier geht es vor allem eben in Kooperation mit lokalen Akteuren wie der Partnerorganisation Haribon Foundation um die Beteiligung von lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen, um mehr Beteiligung an Entscheidungsprozessen, an Steuerungsstrukturen zum vor allem Ressourcenmanagement auf den Philippinen.
Also konkret reden wir vor allem um Frauengruppen, die beteiligt werden sollen, und um das Thema Wasser, was Ressource angeht.
Ja, und Haribon Foundation, das ist eine gemeinnützige Umweltorganisation auf den Philippinen. Sie ist auch BirdLife Partner, so wie wir ja auch im NABU. Also wir gehören zum großen, global umspannenden Netzwerk BirdLife. Und sie widmen sich vor allem in ihrer Arbeit dem Schutz der Biodiversität und natürlich dem nachhaltigen Ressourcenmanagement.
Das ist die älteste und führende Umweltschutzorganisation auf den Philippinen. Es ist nicht die Haribo-Stiftung. Also es hat damit nichts zu tun. Und benannt, ich glaube, dann nehme ich das vorweg. Ne?
Ja. Okay.
Sie ist auf jeden Fall auf Panay. Ich weiß gar nicht, was ich vorhin gesagt habe. Panay vielleicht zu viel beim Inder bestellt. Also
genau, Haribon beschäftigt sich vor allem auf Panay mit der Ausweisung von Schutzgebieten und der Vernetzung von schon bestehenden Schutzgebieten. Und aktuell geht es um das sogenannte Central Panay Mountain Range Natural Park Projekt. Das ist ein 70.000 Hektar großes Schutzgebiet, also zukünftig, um das mal in den Kontext zu setzen, 26 mal 26 Kilometer groß wäre das. Denn Panay, das ist eine Insel, die hat so eine zentrale Bergkette und dieses Areal soll eben geschützt werden. Und dieses NABU-Projekt ist eben in diesen größeren Rahmen eingebettet. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz zur Verortung. Also die Philippinen, das ist eine Inselgruppe. Wo liegt Panay? Wir haben eigentlich drei große Inselgruppen. Zum einen im Norden die Inselgruppe Luzon, wo auch die Hauptstadt Manila liegt. Dann haben wir im Süden eine große Inselgruppe Mindanao. Und im zentralen Bereich, dort haben wir die Inselgruppe namens Visayas und dort liegt auch Panay als eine der größeren Inseln.
Ja, und das Projekt ist einfach ein schönes Beispiel, wie international man das angreifen kann, dass man lokale Akteurinnen braucht. Und ich finde auch, Schutzgebiete schaffen ist einfach der effektivste Weg, Naturschutz zu betreiben.
Ganz genau. Und ich möchte hier mit einem kleinen Quiz weitermachen für dich. Es sind auch nur zwei Fragen, keine Angst und auch nichts Schlimmes. Aber wir haben jetzt schon gezeigt, die Philippinen sind bekannt für ihre Inselwelt. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, wie viele Inseln denkst du denn gehören zu den Philippinen? Hast du ungefähr eine Zahl im Kopf?
7641.
Okay.
Das ich hatte nicht gedacht, dass du mich das fragst.
Ja. Da hast du dich aber gut vorbereitet. Genau, es sind 7641 Inseln. Ich glaube, weniger als die Hälfte davon haben überhaupt einen Namen und nur etwa 880 davon sind bewohnt. Ich finde ganz interessant, das mal in den globalen Kontext zu stellen und mal mit anderen Inselnationen zu vergleichen. Was denkst du denn, welches Land hat die meisten Inseln auf der Welt?
Ist es dann, also ich hätte gedacht, das sind die Philippinen. Aber
also man kann schon mal vorwegnehmen, die Philippinen stehen an 10. Stelle.
An 10. Stelle?
Wenn man die Top 10
vielleicht betrachtet. Indonesien? Das
Indonesien wäre die
ziemlich 8. weit vorne. Okay, die 8.
Also mich hat das ehrlich gesagt überrascht. Ich fand das sehr interessant.
Schwierig, die USA hat vielleicht auch viele.
USA sind auch im Mittelfeld, sogar noch vor Indonesien. Also es sind tatsächlich nordische Länder.
Norwegen hat natürlich super viele kleine Mini-Inseln.
Genau. Tatsächlich ist es Norwegen mit über 320.000 Inseln. Okay. Das sind natürlich dann auch die kleinsten Fjells und keine Ahnung was. Ne? Ja. Aber ja, die Philippinen sind schon gut dabei, was Inselzahlen angeht. Genau.
Weißt du denn, wie viele Sprachen da gesprochen werden?
Nee, das weiß ich nicht. Weißt du das?
Ungefähr. Ich glaube, es sind über 150 verschiedene Sprachen.
Ja, und das liegt natürlich daran, dass wir sehr viele verschiedene Ethnien auf den Philippinen haben. Wir haben, wie das ja auch für die Natur üblich ist, bei einer Inselwelt sehr viele Spezifikationen und gewissermaßen eigene Entwicklungen. Das gilt natürlich für die Natur gleichermaßen wie für die Menschen auch. Und ich möchte da gleich mal mit der zweiten Frage weitermachen, nämlich: Welche Zahlen bilden deiner Meinung nach die Vogelwelt der Philippinen ab? Also, Quelle ist übrigens BirdLife, die Datazone, die ich hier an der Stelle auch empfehlen möchte. Da kann man sehr viel über einzelne Vogelarten, aber auch über die Länder herausfinden. Also, A, 595 Arten und 43% davon sind endemisch. Oder 311 Arten und 0% sind endemisch. Über 1700 Arten, 30% endemisch. Oder 1800 Arten und nur 14% endemisch. Das sind jetzt sehr
also
viele Zahlen.
Also Vogelarten generell.
Genau. Also wir haben knapp 600 und 43% endemisch, knapp 300 und 0% endemisch, 1700 und 30% endemisch und 1800 und 14% endemisch. An der Stelle nochmal, endemisch heißt, es gibt sie nur dort, die Arten.
Also ich habe mal gehört, dass es um die 300 Endemiten da gibt. Ungefähr.
Ja,
oder 200.
Ja, das passt, genau. Kannst du Kopf rechnen?
Ich meine, ich habe mir auch irgendwann mal, als ich bin nach Indonesien ja mal, Borneo, und da habe ich mir manchmal gelesen, dass um die 800 Arten auf den Philippinen vorkommen. Kommt das hin? 800? Das war jetzt keine Option bei dir.
Nee, es war nicht, aber es ist tatsächlich, wenn man die Zugvögel mit reinnimmt, dann kommt das der Zahl schon sehr nahe tatsächlich.
Okay.
Also es sind 595 Arten. Ich löse es mal hier auf an der Stelle.
Also A.
A, genau. Und 258 davon sind endemisch. Plus 200 Zugvogelarten, die dann jährlich noch vorbeikommen. Genau, und um das Ganze mal aufzuklären, was denkst du, 300 Arten knapp und 0% Endemismus, welches Land könnte das sein?
Klingt nach Deutschland.
Genau, das ist Deutschland. Dann haben wir knapp über 1700 Arten und 30% endemisch.
Nordamerika?
Nee, das wäre Indonesien.
Ah, okay.
Und 1800 Arten und 14% endemisch. Ist auch ein Tropenland.
1800.
Das wäre Brasilien.
Brasilien. Okay.
Also, ne, das ist jetzt ein ziemliches Zahnjonglieren hier, aber ich wollte das mal interessanterweise in den Vergleich stellen, wie das mit anderen doch sehr artenreichen Ländern auch aussehen kann.
Spannend. Ja. Cool.
Man kann sagen, die Philippinen sind ein Hotspot der Artenvielfalt, nicht nur was Vögel angeht, sondern auch viele andere Tiere und Pflanzengruppen. Und vielleicht ein bisschen Ökogeografie oder Biogeografie. Die Vogelwelt wie auch die Tierwelt gehört zur sogenannten malaiischen Fauna. Das wird dir ja wahrscheinlich auch was sagen. Das ist in einer der letzten Eiszeiten gab es hier also Landbrücken zum asiatischen Kontinent, sodass sich die Fauna auf den Philippinen der ähnelt, die zum Beispiel auf Borneo oder in Südostasien zu finden ist, auf dem Festland.
Und nicht beispielsweise der australischen.
Genau, genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum ersten O-Ton. Einer lokalen Akteurin der Philippinen von Haribon Foundation, nämlich der Reggie.
I would say my favorite bird is my first lifer when I joined Haribon Foundation. We saw a black-necked oriole in Quezon. It's my first time to identify the correct name of that bird. So it's very, very memorable for me.
Genau, hier war die Frage, was ist dein Lieblingsvogel?
Ja, und sie sagt sehr schön, der erste, den tatsächlich selbst identifiziert hat, den richtigen Namen herausgefunden hat. Und das finde ich sehr schön, weil ich kann diesen Moment sehr nachvollziehen. Und als ich in Asien war, war dieser Black-Naped Oriole, also übersetzt der Schwarznackenpirol, das ist der deutsche Name, auch einer der ersten Vögel, die ich da erst gehört habe. Der hört sich nämlich sehr schön an. Du hast mir ja gesagt, ich soll den mal raussuchen.
Mhm.
Und das habe ich auch gemacht. Kommt unseren sehr nah.
Ich könnte den Unterschied nicht hören, glaube ich. Aber wunderschön, also ähnlich wie unserer Pirol auch. Wirklich wunderschöner Gesang.
Total gelb, dann wirklich so einen schwarzen Kopfbereich und einen roten Schnabel. Also macht schon was her.
Und wir haben auch Ali, die zweite Akteurin von den Philippinen, gefragt, was denn ihr Lieblingsvogel ist.
Okay. My favorite bird is the Dulungan or the Walden's Hornbill. The Walden's Hornbill is endemic to Negros and Panay Islands, and it's critically endangered, but recently delisted to endangered. Although delisted, it's still in danger, we need to continue taking care of it. Why the Dulungan? It's because it's a symbol of the health of our forest, because them being there, we know that there are birds planting for us because they distribute, they are good in distributing the seeds, the variety of seeds that represents our forest.
Ja, und damit sagt sie jetzt gerade am Ende auch noch was Wichtiges, die sind zur Verbreitung der vieler Baumarten oder vieler Pflanzen notwendig. Und das ist eben nicht nur eine Liebhaberei, dass man den seltenen Vogel sehen möchte, sondern die spielen eben auch eine Rolle, eine wichtige, teilweise zentrale Rolle im Ökosystem vor Ort. Und sie sagt sonst noch, dass es also erstmal ein Hornvogel ist. Ich glaube, der deutsche Name ist auch Waldenhornvogel.
Waldenhornvogel. Und sie benutzt aber vornehmlich den lokalen Begriff, nämlich den Dulungan. So heißt er also dort auf Panay. Und im Englischen heißt er auch rotköpfiger Hornvogel, was dann ein bisschen mehr darauf schließen lässt, wie er eigentlich aussieht. Und der ist tatsächlich endemisch, der Waldenhornvogel endemisch für Panay, aber auch Negros, sagt sie. Also das ist die Nachbarinsel. Ursprünglich kam er auch auf einer kleineren Nachbarinsel vor, dort ist er aber ausgestorben. Und heutzutage ist auch die Population auf Negros so klein, dass sie eigentlich nicht mehr bestandshaltend ist. Also Panay ist tatsächlich die einzige Insel, der einzige Ort weltweit, wo der Waldenhornvogel noch vorkommt heute.
Und das hören wir uns auch mal akustisch an. Also Also der Sound im Vordergrund.
Ja, und wie du schon gesagt hast, Fabian und Ali auch, Hornvögel sind eine ganz wichtige Vogelart im Ökosystem Wald, weil sie eben Früchte fressen und diese eben auf ihren langen Nahrungssuchaktionen verbreiten im Wald und entsprechend dann den Wald auch nachpflanzen.
Und es gibt insgesamt 11 Hornvogelarten auf den Philippinen, die dort endemisch sind, unter anderem auch den Feuerhornvogel.
Und Katharina, die Projektleiterin des NABU-Projekts, die hat uns auch noch einen O-Ton beigesteuert, den wir uns jetzt mal anhören.
Ich habe heute in der Projektregion meinen allerersten Hornvogel gesehen, den Visayan Hornbill.
Genau, der Visayan Hornbill ist nämlich auch so eine Besonderheit, gehört auch zu den 11 endemischen Hornvogelarten auf den Philippinen und ist die einzige Hornvogelart, die, glaube ich, neben dem Weidenhornvogel auf Panay vorkommt.
Vielleicht generell zu Hornvögeln, weil es schon eine super faszinierende Gruppe ist. Die sind ganz nah mit den Hopfen verwandt. Also Hornvögel und Hopfe bilden eine Ordnung. Ist doch der Plural Hopfe, oder?
Hopfe. Ich habe gleich erstmal an Bier gedacht bei Hopfen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es geht um die Vögel, wo auch der Wiederhopf dazu gehört. Die Hornvögel, da gibt es 62 Arten auf der Welt. Und das Horn wird vor allem wahrscheinlich zur Kommunikation, zur Balz genutzt, aber auch zum Konkurrenzkampf. Also es gibt Arten, die hauen sich auch mit diesem Ding. Und ganz spannend ist, dass bei vielen Hornvogelarten sich die Weibchen einmauern in einer Baumhöhle und dann mit so einer Mischung aus Lehm, Speichel und so einem Holzfruchtbrei mauert die sich da ein und lässt nur einen kleinen Spalt, wodurch sie dann vom Männchen gefüttert wird.
Deswegen auch ein Anzeiger für intakte Ökosysteme, Waldökosysteme, weil sie eben große Höhlen brauchen. Die Vögel sind zum Teil sehr groß und nur große alte Bäume bieten also solche Höhlen überhaupt. Weshalb dann also in Sekundärwäldern, also solche, die nach dem Abholzen aufkommen, dort finden sie eben entsprechend dann keine Brutmöglichkeiten.
Ja, und Hornvögel sind wirklich faszinierend, aber natürlich nicht die einzigen Vertreter, die dort an charismatischen Vögeln vorhanden sind. Und da gibt es eine Art, die spielen wir euch jetzt mal ein, die ist wirklich der Chef.
Und die ist auch namensgebend für die Haribon Foundation.
Haribon comes from the word haring ibon. It's actually coming from two words. Hari is king and ibon is bird. So haribon comes from the word king of the birds, which is the Philippine eagle. The Philippine eagle is one of the largest bird predator globally. It's the perfect symbol for the Philippine ecosystems because by knowing that the Philippine eagle still thrives in our forest, it means that we still have a healthy ecosystem. The forest that provides all the requirements of the Philippine eagle in order for it to survive.
Also nochmal zusammenfassend, Haribon, das besteht aus zwei Wörtern, Harry für König oder Harry und Ibon für Vogel, also der König der Vögel. Und dem macht er auch wirklich alle Ehre, der Philippinenadler, auch manchmal Affenadler genannt, denn es ist eins der größten Greifvögel weltweit.
Und sie sagt auch, ein Symbol für intakte Ökosysteme auf den Philippinen, denn dort, wo er vorkommt, dort ist die Natur noch intakt.
Und der Name Affenadler wird auch ab und zu benutzt für den Philippinenadler, weil die wirklich große Tiere erlegen können. Und auch Primaten gehören dazu, aber auch sowas wie Gleithörnchen oder Flughunde. Und damit ist er neben der Harpyie der größte und mächtigste Adler, der aktiv auch Nahrung sucht. Also es gibt natürlich auch Kondore und Geier, die sind auch gigantisch, aber die ernähren sich vor allem von Aas, während der Philippinenadler wirklich, das muss man sich mal vorstellen, der ist riesig und der pflückt Affen von den Bäumen. Das ist wirklich unglaublich und der hat auch eine extrem starke Füße und auch so eine besonders dick ausgeprägte Hinterkralle, womit er dann auch mehrere Kilo Beute greifen kann und das auch nicht mehr loslässt.
Und du hast die Harpyie erwähnt, die kommt in Lateinamerika vor, ist dort der größte Greifvogel und ich glaube auch mit Abstand der größte der Welt oder der kräftigste zumindest, genau was aktive Jagd betrifft. Und ja, der Philippinenadler ist extrem stark bedroht, also er ist vom Aussterben bedroht. Es gibt laut IUCN, roter Liste, nur noch, naja, die Schätzungen gehen von 128 Minimum bis knapp unter 1000 Individuen aus, die noch leben weltweit. wenn ihr vielleicht Bücher mögt, Vogelbücher, vielleicht kennt ihr das, All the Birds of the World vom Links Verlag. Dort ist er vorne auch auf dem Cover drauf, der Philippinenadler. Der hat so eine fesche Frisur. Sieht so ein bisschen ähnlich wie die Habhier auch aus.
Wir haben ein Gewicht von 6 bis 8 Kilo, was für einen Vogel, der fliegt, extrem viel ist und eine Spannweite über 2 Meter. Also wahrscheinlich, wenn ihr gerade diesen Podcast hört und euch selbst messen würdet, ist er wahrscheinlich größer als ihr.
Ja, oder nehmt euch einen Zollstock. Ich glaube, der ist standardmäßig 2 Meter lang. Dann wisst ihr, wie groß der Philippinenadler ist. Und auf Panay kommt er nicht vor, also im Projektgebiet. Aber vor allem auf den Hauptinseln im Norden und im Süden ist er heute noch zu finden.
Sie haben auch nur ein Küken alle 2 Jahre. Und das bleibt dann auch noch 2 bis 3 Jahre bei den Elternvögeln. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, eine sehr geringe Reproduktionsrate, sehr Spitzenprädator, sehr weit oben in der Nahrungspyramide. Also da zählt wirklich jeder Vogel.
Ja, und was führt dazu, dass der Philippinenadler, aber auch viele andere Tiere auf den Philippinen bedroht sind? Dazu hören wir jetzt nochmal Reggie.
So the main environmental problems here in Panay are unsustainable development projects like roads construction that cuts through forest, habitat loss, deforestation, and conflicting policies, especially with the government and local government units.
Also übersetzt sagt sie, die größten Umweltprobleme auf Panay sind verursacht durch nicht nachhaltige Entwicklungsprojekte wie Straßenbau, wie Zerschneidung durch Straßen, also Fragmentierung durch irgendwelche Projekte, durch Lebensraumverlust, durch Deforestation, also Entwaldung und Konflikte mit den örtlichen, mit der Government, also mit den politischen Interessen der Regierung und der Lokalpolitik.
Ja, Ali ergänzt auch noch, natürlich erneuerbare Energienprojekte spielen auch eine Rolle, die sind wichtig, aber wenn sie nicht nachhaltig geplant und durchgeführt werden, bedeutet das natürlich auch eine Bedrohung für die Biodiversität. Wilderei steht auch noch an ziemlich hoher Stelle auf den Philippinen, also gerade wenn es um Vögel geht, um exotische in Anführungsstrichen Arten, die gern auch mal im Haustiermarkt gehandelt werden. Und es gibt natürlich auch Pläne und Entwicklungsprogramme, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Und da braucht es vor allem mehr Austausch und vor allem Gespräche zwischen den Behörden vor Ort. Und wir haben auch Reggie gefragt, was ihre Motivation war, bei Haribon anzufangen, dort zu arbeiten. Und sie sagt, sie hat mit der Umweltschutzarbeit angefangen, als sie feststellte, dass viele soziale Probleme in der Gesellschaft eigentlich mit der Umwelt verknüpft sind. Und sie hatte, als sie das studiert hat, viele Diskussionsrunden an Universitäten mit Farmern, mit Fischern. Und da hat sie gemerkt, alles hängt zusammen. Und dazu hören wir nochmal Reggie.
So what I realized through this educational discussion is that the most urgent issue that we are facing right now is climate change. We cannot do that without the collective action of the people. So what I am trying to focus now on my work is how we can bring about the collective action of the people through community organizing and how they can work together in doing conservation work.
Also sie sagt, die dringendste Angelegenheit ist die Klimakrise und der können wir nicht begegnen ohne gemeinsame Anstrengungen aller Akteure. Die Community muss sich organisieren, muss alle an einen Tisch bringen, um dann den Umweltschutz weiter voranzutreiben.
Und ich glaube, gerade die Philippinen stehen auch ja sinnbildlich für Klimakrise, denn jedes Jahr werden sie von schrecklichen Taifunen heimgesucht, die also wirklich die ganze Inselwelt bedrohen. Und ja, sie steht stellvertretend auch für viele andere Regionen auf der Welt, wo Hurricanes, Taifune, Zyklone wüten und entsprechend auch das Leben und die Lebensgrundlage der Menschen ja zerstören und schwer machen.
Und die wird ja auch nicht gerade besser, diese Situation, durch den fortschreitenden Klimawandel.
Und ich denke, Reggies letzter O-Ton fasst nochmal zusammen, worum es geht. Es geht vor allem darum, dass wir zusammen aktiv werden müssen. Nur zusammen ist es möglich. Und es ist super zu sehen, dass es Organisationen gibt wie Haribon Foundation und schön auch, dass die mit Organisationen auf der Welt wie dem NABU, also mit uns zusammenarbeiten und dass wir Teil davon sind, diese Schutzgebiete auszuweisen, miteinander zu vernetzen und auch vor Ort die lokalen Communities und die zivilgesellschaftlichen Gruppen zu stärken.
Und auch vor Ort bei Konferenzen. Also Ende 25 gab es noch eine große Konferenz auf Panay, wo es darum ging, wie können wir die Natur bewahren, wie können wir Schutzgebiete sichern, wie können wir diesen Flyway langfristig erhalten und auch spezielle Arbeitsgruppen sogar für den beispielsweise den Löffelstrandläufer, wo der NABU dann aktiv war, eine Art, die extrem vom Aussterben steht. um da mit allen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Vielleicht noch ein Hinweis: Flyways sind die Zugvogelwege. Die gibt es natürlich nicht nur in Europa, sondern auch anderswo. Und die Philippinen sind auch eine wichtige Station für viele Zugvögel aus Nordasien und anderen Regionen, wo sie vorbeikommen und entsprechend auch Lebensräume brauchen.
Auch da können wir nur sagen, guckt doch bei dem NABU auf der Internetseite vorbei, beim Internationalen. Da findet ihr auch ganz viel zu den interessanten Projekten aus den Philippinen.
NABU-Gezwitscher.
Ja, die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Und falls euch interessiert, warum es dieses Brauchtum mit den Ostereiern gibt oder mit dem Osterhasen, der Ursprung dessen ist ja auch der Feldhase, wenn ihr Infos zu der Art haben wollt oder auch der Gefährdung des Osterhasen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Eier natürlicherweise färben könnt oder Osterschmuck selber bastelt, Geschenkideen und so weiter.
Und so weiter. Das ist super, weil da Eier drin steckt.
Oder natürlich auch.
Zu Eiern findet ihr auch Informationen. Also was sagen denn die Zahlen da? 1, 2, 3. Was sagt die Zahl auf dem Ei? Aber auch, wie ihr Gemüse anziehen könnt in Eierschalen. Also viele kreative Ideen, aber auch sehr wichtige Hinweise. Stichwort Osterfeuer. Wie macht man das möglichst naturnah, naturverträglich? Das findet ihr beim nabu.de/Ostern. Und damit würde ich sagen, kann der Frühling beginnen.
Es werde Frühling.
Und wir nähern uns damit dem Ende der Folge. Und das würden wir natürlich nicht beenden, ohne den Bird of the Day einzuspielen.
Und wie du das immer so schön sagst, Fabian, die reingezwitschert Ultras unter euch erkennen den vielleicht wieder, denn den haben wir auch schon in ein oder zwei Vogelstimmen-Folgen vorgestellt. Der hat nämlich einen schönen Merksatz.
Also ähnlich wie bei der Goldammer das wie hab ich dich lieb, gibt es bei diesem Vogel, ich habe es nicht gesagt, wie er heißt, den Spruch, hey, it's nice to meet you.
Ja, it's und nice ich finde, das hört man auch.
Und ich finde, das passt auch. Wir hören es nochmal. Und gerade dieser nice to meet you, finde ich, hört man sehr schön. Hey, it's nice to meet you. Diesen Vogel haben wir nicht zufällig ausgewählt, nämlich es ist ein Vogel, der auch in Deutschland brütet, nicht so häufig zu sehen, eher im Nordosten von Deutschland. Er zieht im Winter, aber das kann man auch begründen, dass die Verbreitung von Asien nach Europa kam. Die Überwinterungsgebiete dieser Art sind nicht in Afrika, wie bei vielen europäischen Zugvogelarten, sondern der zieht Richtung Südostasien, viele überwintern vor allem in Indien. Also wir haben einen Vogel, der auch in Europa, in Deutschland brütet, aber bis Asien zieht im Winter, bis Indien.
Der Name hat eine Besonderheit, er verrät nämlich schon etwas über sein Aussehen und der Name hat aber nichts mit Flammen zu tun und das ist schon ein erster deutlicher Hinweis, in welche Richtung das geht, sondern es hat mit Schädläusen zu tun, nämlich denen, aus denen ein Farbstoff gewonnen wird.
Ja, dieser Farbstoff, das kann man jetzt glaube ich schon mal sagen, heißt Karmin und die Flammen werden Kamin ohne R. Das deutet auf die rote Färbung der Männchen hin. Die Weibchen sind eher bräunlich und ich glaube, damit können wir auflösen. Martin, mach du's.
Es ist der Karmin-Gimpel. Und damit hören wir uns nochmal das Nice to Meet You an. Ja, und ich wünsche mir, dass ich den Vogel vielleicht dieses Jahr mal sehe, denn ich wohne ja im Nordosten Deutschlands und im Berliner Umland zumindest sollte er theoretisch vorkommen.
Dann wünsche ich dir viel Glück dabei.
Danke.
Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vogel. Wenn ihr den auch angucken möchtet, wissen wollt, wie er da aussieht, könnt ihr beim NABU-Instagram-Kanal vorbeischauen. Wenn wir die Folge veröffentlichen, machen wir einen kleinen Post dazu. Generell, es empfiehlt sich, den NABU-Bundesverbandskanal zu abonnieren.
Wie gehabt, folgt uns, abonniert uns bei Spotify, bei dem Anbieter eurer Wahl, was Podcasts angeht.
Schreibt uns gerne, wenn ihr Anfragen, Anliegen, Wünsche habt unter vogelpodcast@nabu.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da und wir freuen uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen bei Reingezwitschert.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ich wollte sagen, wir hören uns dann wieder, aber wir hören euch ja gar nicht lange. Ganz liebe Grüße. Schönen Frühling. Happy Easter Days.
Ciao.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.